Morgen. Ich begrüße euch mit dem Wochenspruch aus Matthäus 20, Vers 28. Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Ganz besonders begrüßen möchte ich die Konfirmanden und auch die Eltern und die Paten. Schön, dass ihr heute hier am Gottesdienst zur Vorstellung der Konfirmanden teilnehmt. Ich wünsche uns einen wunderschönen Gottesdienst.
Ja, und wir feiern diesen Gottesdienst mit 9 Liedern. Zum Teil sind sie der Gemeinde bekannt, zum Teil habt ihr sie mitgebracht aus der Freizeit jetzt. Wir feiern diesen Gottesdienst anders, als er sonst ist. Wir feiern ihn aber wie immer im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich hoffe, ihr seid aufgeregt. Ich bin's auch. So gehört sich das für so einen Morgen. Jetzt haben wir 10.000 Gründe, Gott zu loben.
Thank you.
Heiliger Gott, wir dürfen dich anbeten. Das ist nicht selbstverständlich. So wie es nicht selbstverständlich ist, dass wir an dich denken. Dazu müssen wir uns aufmachen. Das muss uns bewusst werden, dass unser Leben ohne dich gar nicht wäre. Und es ist aber so. Es ist und wir leben und du willst, dass wir leben und du willst, dass wir gut leben. Du möchtest uns erreichen mit deinem Wort und uns hineinreden in unser Leben, damit wir merken, wo wir auf Wegen sind, die uns nicht gut tun. Du weißt, was uns gut tut und du sagst es uns auch. Aber wir hören so schlecht. Hilf uns mit dem Hören. Hilf uns mit dem Achten auf dein Wort und lege du in uns die Freude hinein, die entsteht, wenn wir im Gespräch sind mit dir. Lass uns merken, du bist im Gespräch mit uns, heute Morgen und den ganzen Tag und das ganze Leben. Amen. Ich habe mir gedacht, dass wir heute Morgen, weil wir ja gerade von unserer Freizeit zurückgekommen sind, einfach ein bisschen erzählen, was wir erlebt haben auf der Freizeit. Einfach das erinnern, was gewesen ist. Und dazu bitte ich euch, dass ihr euch hier vorne hinsetzt. Und die Maja darf sitzen bleiben und die hört sich's einfach an, weil sie hier leider nicht mit konnte, weil sie krank war. Dann musst du auch nicht hier vorne jetzt sitzen für diesen Moment. Kommt ihr mal in die erste Reihe? Ja, gerne. So, ich mache das so, ich gebe euch ein Mikro. Dann kann es, ja, es ist, im Moment passiert nichts. Du musst es nur halten, also ganz cool bleiben. Und ihr achtet jetzt einfach ein bisschen mit darauf. Ich denke, jeder von euch kann was erzählen zu dem, was ich euch frage, beziehungsweise es, eigentlich könntet ihr es aus euch heraus erzählen. Guckt immer, wem man das Mikro gerade mal weitergeben kann. Ihr müsst dran denken, dass man da hinein sprechen muss. Wenn man das hier unten hält, dann verstehst du dich selber, aber die anderen nicht mehr. Okay. Ja, wir sind zur Klostermühle gefahren und sind dort anderen begegnet. Vielleicht sagst du einfach mal ein paar erste Eindrücke. Wie findest du den Ort da? Wie hast du ihn? Beschreib mal ganz bisschen, was du da erlebt hast. Einfach vom Ort.
Ja, der Ort. Okay. Der Ort, der war sehr in der Natur gelegen und sehr idyllisch. Der lag in einem Tal, umgeben von einem Fluss.
Sehr schön. Und wir haben in einer alten Mühle gewohnt. Wozu war die mal da? Hat das jemand von euch mitbekommen? Da oben auf dem Berg war ein Kloster und zu dem Kloster gehörte diese Mühle. Und der Dörsbach, der da entlang fließt, der Fluss, von dem du sprichst, der hat diese Mühle zum Drehen gebracht und so konnte dort Mehl gemahlen werden. Das ist heute nicht mehr so. Wer ist denn heute da in dieser Klostermühle? Wer geht denn dahin? Wer kommt denn daher? Oder wer wohnt da?
So, war das nicht so, dass da früher mal Mönche drin waren, die dann aber ausgezogen sind wegen Unterbevölkerung und dann da Nonnen reinkamen?
Das stimmt. Und wer ist jetzt heute in der Klostermühle?
Immer noch die Nonnen.
Und? Nee, die sind oben auf dem Berg im Kloster.
Ach so.
Ah, ja.
Also.
Zum Beispiel Konfirmanden sind da unten in der Klostermühle und wer noch?
Zum Beispiel unter die Betreuer, die das auch mit den Konfis machen.
Ganz genau.
Unter die Bibelschüler sind da auch.
Genau. Ja. Ja, hilf uns mal.
Oder die FSJler sind auch noch da, also die das freiwillige Bibeljahr machen.
Und die Betreuer, die sind organisiert in den Fackelträgern, einer Organisation, denen es ganz wichtig ist, dass junge Menschen ein cooles Leben haben? Nee, vom Glauben an Jesus Christus erfahren. Darum waren wir doch da. Klar, gell? Genau. Und wie war unser Tag eingeteilt, Fritz? Sag das mal.
Ja, also um 8.30 Uhr hatten wir Frühstück. Dann hatten wir eine halbe Stunde Pause. Dann hatten wir Bibelmeeting. Das ging ungefähr eine Dreiviertelstunde bis eine Stunde. Genau, und ja, danach haben wir nochmal ein bisschen Fußball gespielt, haben noch andere Spiele gespielt, dann gab es auch wieder Mittagessen. Am Dienstag haben wir dann den Adventure Trail gemacht, genau. Ja, der war sehr spannend.
Genau, dazu könnten wir ein bisschen erzählen. Was war der Adventure Trail? Laurin, erzähl mal, was war auf dem Adventure Trail?
Auf dem Adventure Trail, wir sind halt erst Richtung Alten Friedhof, der ist neben der Klostermühle. Dann haben wir da drüber gesprochen, wo wir irgendwann mal sein werden. Und dann sind wir hoch zur Ruine, was eine alte Kirche ist. Und da war auch schon die nächste Station. Also es gab mehrere Stationen. Und
was war die spannendste für dich?
Die mit der Slackline.
Erzähl mal, was das mit der Slackline auf sich hatte.
Die Slackline war dazu da, damit wir über den Fluss kamen.
Also eine Leine, die über den Fluss gespannt ist. Dann gab es noch eine zweite, an der man sich auch festhalten konnte, aber mehr war nicht da. Und die Aufgabe hieß, kommt mal auf die andere Seite. Und das haben alle geschafft. Alle haben das gemacht. Genau. Und immer da, wo wir standen, an diesen Punkten, hat uns der Daniel ein bisschen was erzählt. Immer ein bisschen was von seinem Glauben, von unserem Glauben und warum wir das, was wir gerade machen, da machen. Und was das mit unserem Leben zu tun hat. Dann haben wir Mittag gegessen und was haben wir dann gemacht? Sport, schon wieder Sport. Wir haben viel Sport gemacht, genau. Und dann gab es noch ein Abendmeeting und so liefen unsere Tage. Und vielleicht ist es jetzt ganz spannend, die Meetings zu erzählen, wird gar nicht so leicht sein, es sei denn, Jannis, du erinnerst dich an ein oder zwei Theaterstücke. Kann das sein? Gib dir mal dem Jannis sein Mikro.
Also als erstes wurde halt immer erzählt von einer Person, von diesen Bibelschülern, das Leben, wie sie ihren Weg zu Gott gefunden haben. Und dann kam immer so ein Theaterstück, zum Beispiel einmal, da waren da zwei Leute und die haben ihren Müll weggebracht. Die eine hat es zu so einer Deponie, sage ich mal, gebracht, aber die andere hat es behalten. Oder zum Beispiel das eine Problem mit ihrem Herzen hatte und dann haben die zwei Ärzte haben halt das Herz rausgenommen und alles, was halt in dem war, Gefühle und so, Liebe, ja, das waren halt zwei Theaterstücke.
Das ist ein ganz spannendes Ding mit diesem Theaterstück mit dem Herz. Die haben nicht nur Liebe rausgeholt, was haben die noch rausgeholt?
Auch noch Gefühle.
Ja, und noch was?
Und die Persönlichkeit? Auch rausgeholt, oder
nicht? Die Persönlichkeit haben sie nicht rausgeholt, aber die hatten irre Dinge auf dem Herz. Die hatte ihr Auto auf dem Herz. Stimmt. Was noch? Ja, genau. Ja. Also alles, was unser Herz beschwert, haben die Ärzte da rausgeholt. Nein, wir haben keine echte Operation gesehen. Es war ein Tuch gespannt und die haben das alles im Schattenriss gemacht. Darum war es sehr witzig. Genau. Niemand von uns möchte mit einer Säge den Körper geöffnet bekommen. Keine Frage. Aber ein bisschen lustig darf auch sein. Genau. Ja, diese Theaterstücke haben uns immer so einen kleinen, eine Idee gegeben, was in dem Geschehen in der Bibelarbeit nachher passieren könnte. Und dann hat der Daniel sehr, sehr viel von sich selber erzählt, was er in seinem Leben mit Jesus erlebt hat. Genau. Die Bibelschüler waren bei uns beim Essen dabei und die haben auch am Abend euch nochmal besucht, stimmt das?
Ja, das stimmt. Ab und zu waren die halt auch mal mit uns so Fußball spielen oder Tischtennis spielen. Und ja. Es gab natürlich auch noch 2 Kickerturniere, wie es halt üblich ist.
Und dazu erzählt jetzt der Jan noch.
Also beim Kickerturnier gab es, das waren 2er-Turniere. Es haben immer 2 Leute gegeneinander gespielt. Und der Gewinner hat auch eine Urkunde bekommen. Das war eigentlich ganz cool. Und die Erwachsenen, die haben auch Teams gebildet, also die etwas Älteren, die auch besser waren, die haben Handicaps bekommen, dass sie zum Beispiel nur mit einem Arm spielen durften oder so. Genau.
Ich habe den Jan gebeten, davon zu erzählen, weil er war unser Star. Er hat nämlich nicht mit jemand anders zusammengespielt, sondern alleine und ist bis ins Halbfinale gekommen. Wow! Sehr schön. Ja, jetzt haben Sie einen ganz groben Eindruck von dem und Sie haben jetzt vielleicht ein paar Dinge gehört, die haben die Jugendlichen zu Hause noch nicht erzählt. Jetzt können Sie nochmal nachfragen. Okay, dann haben wir eine Menge Lieder gesungen, unter anderem das, was wir jetzt singen. Ein paar aus der Gemeinde kennen das vielleicht. Der Thomas kannte es noch nicht, aber das ist kein Thema für den Thomas. Jetzt spielt er es uns. Und ich bitte euch, dass ihr ein bisschen mitsingt und dazu setzen wir uns aber wieder dahin. Und das Mikro lasst ihr einfach auf dem Stuhl liegen. Laut singen. der den Schiffen den Weg nach Hause zur Küste zeigt. Das ist das Bild in diesem Lied und es erzählt von den Schwierigkeiten, die wir im Leben haben, die uns manchmal wie Stürme umgeben und trotzdem ist dieses Licht Gottes da, das uns den Weg weist. In der Bridge, die zum Schluss gesungen wird, wird nochmal gesagt, das Feuer von deinem Leuchtturm ist das hellste von allen. Ich finde ganz sicher zur Küste zurück. Dazu haben wir ein paar schöne Bewegungen gemacht, aber ich wollte euch jetzt nicht in die Verlegenheit bringen, dass wir das hier vormachen. Gut. Ja, ist das so? Was bringt uns durchs Leben? Wir lernen tapfer in der Schule, wir haben Eltern, Freunde, Paten, die uns Dinge sagen, worauf wir unbedingt im Leben achten sollen. Und wie ist das mit Gott? Sagt er uns auch was zum Leben? Wir haben uns in den letzten Wochen im Konfi-Unterricht ein bisschen damit befasst, dass es Menschen vor uns gab, die haben genau auf Gott geachtet, haben sich angeschaut, in ihrem Leben, dass Gott für sie das Ziel blieb. Personen, deren Geschichte uns in der Bibel erzählt ist, und ich möchte euch bitten, dass wir jetzt uns wieder nach vorne setzen und kurz mal erinnern, was wir da für Personen uns angeschaut haben. Fällt euch spontan einer ein von denen, die wir angeschaut haben?
Also wir haben uns einmal die Geschichte mit dem David und Goliath angeschaut.
Das Stichwort reicht schon, da wissen alle Bescheid, gell? Wen haben wir noch angeschaut?
Da war auch noch Salomo, der Sohn von König David.
Jawohl, genau. Kannst du eine Sache sagen, die du dir erinnerst bei dem, wir haben ja nicht sein ganzes Leben angeguckt, aber eine wichtige Stelle?
Also als er seinen Regierungsantritt hatte, hat Gott ihm gesagt, dass er einen Wunsch frei hat. Er könnte sich alles wünschen, aber Salomo hat sich gewünscht, dass er der Weiseste, oder dass er sehr weise ist, dass er sein Volk gut leiten kann.
Ja, wunderbar, genau.
Und als Dank, und dazu soll ich vielleicht noch erwähnen, er war noch sehr jung. Also er hätte sich auch Reichtum, Ruhm, alles wünschen können, aber das hat er nachher auch von selbst von Gott bekommen.
Jawohl, sehr schön. Maja, du hast dich gerade gemeldet.
Der Samuel, den gab es auch noch.
Jawohl.
Das war der Sohn von der Hanna, die eigentlich keine Kinder mehr bekommen konnte, aber dann zu Gott gebetet hat und dann, ja.
Genau, und dann hat sie gesagt, Gott, wenn du mir einen Sohn schenkst, dann soll er sein Leben über mit dir unterwegs sein. Er soll dir gehören. Und dann hat sie ihn zu diesem Heiligtum gebracht, genau. Weißt du noch, was ihm da passiert ist als ganz junger Knabe?
Also der sollte auf jeden Fall dienen und das hat er auch gemacht.
Und dann schlief er eines Nachts und dann hörte er seine Stimme und dachte, es sei der Priester, aber es war nicht der Priester.
Ja, das war die Stimme von Gott, der zu ihm gesprochen hat.
Genau. Und da hat er angefangen zu lernen, auf Gottes Stimme zu hören. Sehr schön. Wen haben wir noch kennengelernt? Der Typ, der Sklave war und zum Schluss. Gebt weiter.
Noch die Geschichte von Josef.
Jawohl. Sag mal zwei, drei Sätze dazu.
Also Josef war Sklave in Ägypten und.
Ist der als Sklave geboren, der Josef?
Nein.
Nee, gell? Wie ist der Sklave geworden?
Die wurden ausgeraubt, glaub.
Nee, seine Brüder waren so freundlich und haben ihn als Sklave verkauft. Die waren so stinksauer auf ihn. Wenn man seine Geschichte hört, weiß man, warum die Brüder sauer waren. Ob man deswegen als Sklave verkauft werden muss, ist ein anderes Thema. Aber sie haben sich so entschieden, genau. Und dann kam er nach Ägypten und was ist ihm da passiert? Dem Jan noch?
Also in Ägypten war der halt Sklave eines guterhabenden Mannes. Und die Frau wollte dann was von dem, aber er wollte nicht. Deswegen hat die Frau dem Sachen vorgeworfen. Deswegen wurde er dann ins Gefängnis geschmissen. Dort hatte der dann der hatte dann Zellennachbarn. Das waren, ich weiß gar nicht mehr, was das waren. Das waren, glaube ich, ein Koch.
Regierungsbeamte, genau, stimmt. Das eine war der königliche
Koch. Die hatten beide Träume. Und mit Gottes Hilfe konnte er die halt deuten. Und der eine ist freigekommen und der andere gestorben.
Ja.
Und ein paar Jahre später, glaube ich, hatte Pharao seltsame Träume. Und dann erinnert sich der den guten Traum hatte, an Josef. Und dann kann Josef auch den Traum deuten. Und damit wird er dann vom Sklaven zum zweitwichtigsten Mann in Ägypten.
Ja. Cool, gell? Wahnsinn, Wahnsinnsgeschichte. Genau, jetzt haben wir, glaube ich, schon fast alle genannt, die wir angeguckt haben. Jawohl. Ja, wir haben nicht nur schöne Geschichten uns in der Bibel angeguckt, sondern wir haben sie uns angeguckt unter dem Gedanken, Gott hat einen Plan für unser Leben. Manchmal ist das erschreckend, wie uns dieser Plan führen kann. Aber ganz ehrlich, wenn wir unser eigenes Leben so kupfern, dann ist es auch manchmal erschreckend. Also da sind wir nicht viel anders als Gott. Aber Gott hat ein Ziel. Gott ist der Leuchtturm, auf den man zugehen kann und man kommt dann sicher an die Küste. Man kommt dann wirklich gut durchs Leben. Das ist Gottes Herzensanliegen für uns. Und darum bin ich auch mit euch auf diesem Thema unterwegs, weil ich gerne möchte, dass ihr versteht, dass Gott ein gutes Ziel für euch hat. Ob ihr darauf hört, das kann ich nicht beeinflussen als Pfarrer. Aber wenn ihr wisst, da gab es Leute vor mir, deren Geschichte ist aufgeschrieben und die haben echt hammerharte Sachen erlebt, aber die haben eine richtig coolen Weg nehmen können, weil sie gewusst haben, dass wenn sie auf Gott achten, sie an ein gutes Ziel kommen können. Und der Prophet Micha, der hat uns das mal aufgeschrieben. Nimmst du dir das einfach mal und gibst es einfach an deinen Nächsten nochmal weiter? Der Prophet Micha hat mal gesagt, als er Gott zuhörte und von Gott angesprochen wurde, praktisch als hätte er für euch das sagen sollen. Es ist dir gesagt, Konfi aus Breitscheid und Medenbach. Es ist dir gesagt, Vater, Mutter von einer Konfirmandin. Es ist dir gesagt, Patin, Pate einer Konfirmandin. Es ist dir gesagt, Kirchengemeindemitglied, die du ganz gechillt heute Morgen hier sitzt und denkst, na mal gucken, ob die Jugendlichen das da vorne hinbekommen. Wir alle sind angesprochen, es ist dir gesagt, Pfarrer, was gut für dich ist. Was ist gut für dich? Drei Dinge nennt der Prophet in Gottes Namen. Das erste:
Es ist dir gesagt, Mensch, was gut für dich ist. Du musst dich an sein Recht halten.
Jawohl, du musst dich an sein Recht halten. Das Recht Gottes, fällt euch dazu was ein? Es könnte das Recht Gottes sein.
10 Gebote?
Genau, klar. Also, Gott hat uns noch mehr gesagt, aber da hat er das zusammengefasst, was er für richtig hält. Und zwar für uns Menschen für richtig hält. Und was ist das Zweite, was er nennt?
Es leben genügend zu sein.
Das ist zu wenig. Guck doch mal genau hin. Es ist nicht genügend, sondern...
Es ist gütig.
Genau.
Nee, es ist... Ja, doch.
Genau. Alles gut.
Lieben, gütig zu sein. Also Gottes Recht halten, dann sollst du es lieben, gütig zu sein. Wir haben uns über so einen Typ auf der Freizeit unterhalten, der einfach gütig war oder barmherzig war. Fällt euch das ein? Sag mal. Ja, Jan, du hast gerade das Mikro in der Hand.
Der Samaritaner?
Genau, der Samaritaner, der Was hat er gemacht? Wo war er so gütig?
Also, soll ich einfach mal die ganze Geschichte
erzählen? Ja, ganz kurz.
Also, ein Händler von der Straße von Jerusalem nach Jericho. Und es ist nicht oft, dass da Leute vorbeikommen. Deswegen kann man sich auch denken, dass da irgendwo Räuber gesessen haben. Die haben den dann ausgeraubt. Und der lag den einfach halbtot am Straßenrand zurückgelassen. Da kam erst kam ein Priester, ist dann einfach vorbeigegangen. Dann kam auch ein Tempeldiener, der ist auch vorbeigegangen. Aber dann kam ein Samaritaner auf seinem Esel und der hat sich dann um den gekümmert. Hat den dann zur nächsten Tagesstätte gebracht oder zum nächsten Gasthaus, hat dem Wirt dann einen Tageslohn gegeben und hat gesagt, das sollte reichen.
Genau. Der hat sich um den gekümmert, hat das getan, was dem wirklich gut tat. Der war gut zu ihm, gütig sein, es lieben, gütig zu sein. Es war für ihn gar keine Frage, dass er das macht. Genau. Und das ist ein schönes Beispiel für das, was Gott hier meint. Und das Letzte, Fritz, kannst du das gerade noch sagen?
Und in Ehrfurcht leben vor deinem Gott.
Genau. Vor Gott Ehrfurcht haben. Das sind die drei Dinge, von denen der Prophet sagt, nachdem er Gott gut zugehört hat, wenn du die drei Dinge tust, dann wirst du richtig gut leben. Spannend. Gilt es eigentlich auszuprobieren? Man kann jetzt darüber reden, wir werden jetzt auch im Moment drüber reden, aber drüber reden ist nicht viel wert, wenn man es nicht mal ausprobiert. Und ob ihr das ausprobiert, weiß ich nicht, aber wenn wir jetzt ein bisschen drüber nachgedacht haben, dann habt ihr die Möglichkeit, das auszuprobieren. So, jetzt gebe ich euch mal das hier und jeder nimmt sich von euch zwei. Und jetzt der Janis und die Maya je eins. Genau. Sehr schön. So, lest mal gerade, was ihr da habt.
Gott sagte zu dir, ich bin für dich da. Keinen anderen Gott haben.
Den Sonntag zu deinem Heil nutzen. Mit deinem Gottes Namen achtsam sein.
Die Eltern ehren, damit du lange lebst, nicht morden.
Nicht die Ehe brechen und nicht stillen.
Nicht neidisch sein.
Nicht lügen.
Das war, Maya, was haben wir jetzt gerade gelesen?
Die 10 Gebote.
Ja, genau. So. Jetzt möchte ich euch bitten, dass ihr die einfach mal hier hinlegt, so wie ihr denkt, dass sie am wichtigsten sind. Wenn du denkst, du hast das Wichtigste von den Geboten, dann leg du es als erstes hin. Okay. Legt sie mir in der Reihenfolge, nicht vor euch, sondern in der Reihenfolge. Maya hat angefangen, die legt es dorthin. Und ihr legt jetzt, guck mal hier. So, jetzt legt ihr das nächste dran. Und wenn du meinst, deins ist doch ein bisschen wichtiger, legst es oben drüber. Und wenn du denkst, nee, das ist nicht so wichtig, dann legst es unten drunter. Okay, nicht lügen, nicht neidisch sein. Mit Gottes Namen achtsam umgehen. Die Eltern sind jetzt ganz oben, jawohl. Keinen anderen Gott haben ist jetzt ganz oben. Okay. Okay. Also keinen anderen Gott haben ist ganz oben. Die Eltern ehren, dann mit Gottes Namen achtsam sein, nicht lügen. Gefällt euch das so, wie es gerade im Moment liegt? Fritz, was würdest du sagen? Gefällt dir die Reihenfolge? Sind jetzt alle ausgelegt, mehr ist nicht da.
Also der Start von oben ist okay. Also für mich ist nur jetzt noch nicht ganz die perfekte Reihe.
Mach's mal ein bisschen perfekter für dich. Ich muss mal was tauschen.
Ein bisschen eine neue Ordnung. Janis, bist du mit der jetzt zufrieden?
Ich hätte nicht morgen ein bisschen höher gesetzt.
Dann mach mal. Da reicht schon auf dem Platz 4 jetzt für dich. Okay, jetzt haben wir es auf Platz 3. Kann man jetzt zufrieden sein? Nick, bist du zufrieden mit dem, was da jetzt liegt? Wenn du so lange nachdenken musst, bin ich sicher, du bist nicht zufrieden. Und ich kann dich verstehen. Wisst ihr, das ist so unglaublich schwer, da eine ordentliche Reihenfolge reinzulegen. Wenn jetzt jemand mit dem Messer auf mich zuläuft, würde ich sagen, nicht morden! Und ich würde nicht sagen, ey, auf den Sonntag achten! Aber es kommt einfach auf die Situation drauf an. Und wisst ihr, so kann man das mit den Geboten gar nicht machen. Die sind durchnummeriert, ganz klar. Und so wie Gott das Erste nennt, könnte man sagen, hey, das ist doch das Wichtigste, aber Gott würde das gar nicht bestätigen. Außer, dass er sagen würde, hier heißt der Schlüssel. Was ist bei Gott das Erste, was er nennt?
Dass man keinen anderen Gott ehren darf?
Ganz genau. Also, ich bin für dich da, hab keinen anderen Gott. So fängt Gott an. Aber dann müsst ihr keine Reihenfolge legen. Vielleicht könnte der Laurin das gerade mal für uns machen, dass du diese Karten, die da auf dem Boden sind, in einen Kreis legst. Sie alle sind ja ziemlich versiert, Sie kennen ja die 10 Gebote sehr gut. Ich könnte hier jetzt abfragen und Sie würden alle sofort wissen, welches ist. Stellen Sie sich jetzt mal bildlich vor Ihren Augen vor. Wie ist das, wenn die Gebote plötzlich im Kreis liegen? Gibt es jetzt noch ein Allerwichtigstes? Nö, kann man nicht sagen. Bei einem Kreis kann man nicht sagen, wo das Wichtigste ist. Da musst du irgendwo den Finger dranlegen und sagen, hier fange ich an. Gell? Aber alle liegen nebeneinander im Kreis. Sie haben alle plötzlich gleiche Wichtigkeit. Und so ist das auch von Gott gedacht. Die hängen nämlich alle zusammen. Du kannst nicht eins rauspflücken und sagen, das ist das Wichtigste. Es geht gar nicht. Gott hat die 10 genannt, um darin zusammenzufassen, was für dich wichtig ist, um gut leben zu können. Du kannst nicht sagen, ich lasse das eine weg, das ist nicht so wichtig. Du musst verstehen, dass die zusammengehören. Die Menschen machen das. Je weiter man von Gott weggeht, desto unklarer wird das, wie das zusammenhängen soll, und dann hält man sich an dem einen oder anderen noch fest. das meint man dann sei noch wichtig, aber nehmen wir doch mal das Beispiel mit dem Nicht-Lügen. Je weiter du von Gott wegkommst, desto öfter hörst du, ey, gut gelogen ist halb gewonnen. Du musst nur an der richtigen Stelle das Falsche sagen und dann lebst du gut. Und ich sag euch, es gibt ganz viele Menschen, die leben mit dieser Devise. Nein, die sagen das nicht so, wie es der Pfarrer jetzt gerade gesagt hat, sehr plump, gell? Aber in ihrem Herzen denken sie es so. Es gibt Momente, da ist besser, du lässt es mit der Wahrheit. Da kommst du besser durchs Leben. Gott würde sagen, nein, ist nicht so. Tu es nicht. Aber auf Gott höre ich ja nicht mehr, wenn ich mich, komm, Gott, von ihm gelöst habe. Da sind ein paar wichtige Sätze dabei, ein paar völlig unwichtige für einen Mensch, der weit von Gott wegkommt. Aber je dichter du an Gott herankommst, desto mehr merkst du, hey, die gehören wirklich eng zusammen. Und ich will euch jetzt zeigen, woran man das merken kann. Ich habe euch ja hier jetzt eine Kurzform hingelegt. Da fehlt euch ja sicherlich ein Wort. Wie erinnerst du dich denn an die Gebote? Sag mal eines der Gebote, so wie du dich erinnerst.
Jan. Du sollst nicht töten.
Genau, du sollst nicht. Wie klingt das? Du sollst nicht.
Das ist ein Befehl.
Genau, das ist ein Befehl. Und wenn du gehorsam bist, dann folgst du dem Befehl. Wenn du gerade keine Lust hast, dann hast du es einfach gerade nicht gehört. Das kennt ihr, wenn die Eltern was wollen von euch und ihr gerade was ganz anderes vorhabt. Man kann es ja auch mal nicht hören. Gell? Also es gibt schon ein paar Tricks, wie man damit umgehen kann, mit einem Befehl. Und wenn man dann angeschissen wird, dann muss man den Befehl machen, weil man angeschissen wurde. So ist das mit Befehlen. Hat Gott das als Befehl gedacht, seine Gebote? Nein. Nein. Das ist unsere deutsche Übersetzung. Und die ist nicht falsch, aber sie ist auch nicht richtig. Versuch es mal mit ich werde. Lies mal irgendein der Sätze mit ich werde vor.
Ich werde die Ehre nicht brechen.
Genau, ich werde die Ehe nicht brechen, oder?
Ich werde nicht lügen.
Wunderbar. Fritz, nimm du noch eins raus.
Ich werde nicht morden.
Jawohl. Jan.
Ich werde die Eltern ehren, damit man lange lebt.
Jawohl.
Ich werde keinen anderen Gott haben.
Ja.
Ich werde nicht stehlen.
Jawohl. Wie klingt das denn jetzt? Das ist ja jetzt kein Befehl mehr. Was ist denn das jetzt?
Das klingt irgendwie mehr nach einer Entscheidung.
Genau. Plötzlich klingt es nach einer eigenen Entscheidung. Etwas, was dir wichtig ist. Als ich mich mit Lea unterhielt darüber, sagte sie, hey, das ist jetzt richtig selbstbewusst, wenn man das so sagt. Gell? Ja. Da hat jemand verstanden, dass Gott diese Sätze in dein Herz legt. Und du machst sie zu deinem eigenen. Du sagst nicht mehr, oh, ich habe einen Gott, der hat gesagt, ich soll nicht stehlen. Nein, du sagst, ich werde so etwas nicht tun. Ich bin davon überzeugt, dass das nicht gut ist. Und es gäbe interessanterweise eine Menge Begründungen dazu. Die könnte man sogar nennen, wenn man nicht an Gott glaubt. Diese Haltung, ich werde das nicht tun, ist etwas, was dich zu einem aufrecht stehenden, selbstbewussten Menschen macht. Und dafür hat Gott uns diese Gebote an die Hand gegeben. Fühl mal rein. Guck mal, ob das dein sein kann. Ob du da drin stecken kannst. Mach es mal zu der Jacke, in der du herumläufst. Und fühl mal, wie dir das den Rücken gerade macht. Wie dir das den Blick geradeaus gibt, wie das dich zu einem Menschen macht, den hochwahrscheinlich viele andere respektieren, weil sie sagen, der tut das nicht aus Überzeugung nicht. Jetzt erinnern wir uns noch mal kurz an unsere vorhin genannten Leute. Denkt nochmal an den Josef. Der hat nämlich das in seinem Herzen gehabt. Und ihr könnt nennen, an welcher Stelle er was gelebt hat. Ich wüsste auf Anhieb zwei Sachen, wo man weiß, so hat der Josef gedacht. Der Sklave, der nachher zum stellvertretenden König wurde. Seine Geschichte, wir haben sie ja vorhin genannt, Janis.
Nicht lügen?
Ja, aber das kommt jetzt in der Geschichte nicht vor, dass er vor die Frage gestellt war, ob Wahrheit oder Lüge. Ja, Fritz.
Keinen anderen Gott haben?
Das spielt bei ihm auf jeden Fall eine Rolle, ja. Er hat sich in seinem Leben, in seiner Armut als Sklave sehr an Gott gehalten, genau. Und dann war doch aber diese Sache mit der Frau von seinem Herrn. Und was, woran hat er sich denn da gehalten? Die wollte was von ihm, hat der Jan vorhin gesagt.
Nicht die Ehe brechen?
Ja, ich werde die Ehe nicht brechen, war für ihn völlig klar. Auf diese Weise ist er aus der Situation rausgekommen, denn die Frau, die da ihm gegenüber war, die war bestimmt unheimlich schön. Ja? Und dann gab es noch etwas. Der Mann, bei dem er gearbeitet hat, der war richtig reich und er war Sklave.
Nicht neidisch sein?
Der war aber nicht neidisch darauf, sondern er hat für seinen Herrn so gearbeitet, als würde dessen Reichtum ihm gehören, aber er hat das für seinen Herrn gemacht. Ja? Er hat sich nichts angeeignet, sondern er war nicht neidisch darauf. Das war nicht in seinem Herzen der Neid. Hätte er guten Grund gehabt, oh Mensch, Mist, ich bin Sklave. Mit mir kann man rumschicken, wohin man will. Ich muss alles tun, was man mir sagt. Und der hier, der lebt wie ein König. Der hat ein tolles Haus, der hat tolle Pferde, der hat alles, was er braucht. Boah, ich könnte echt neidisch. Nein, ich bin nicht neidisch. Wir haben vorhin von dem David gehört, der gegen den Goliath gekämpft hat. Hat er da nicht gemordet? Nein, du schüttelst den Kopf, Janis.
Der hat ihn ja in sich nur ausgenockt, sage ich jetzt mal.
Sag's noch mal, was ist zu leise gewesen?
Der hat ihn ja nur mit dem Stein ausgenockt, sage ich jetzt mal.
Ja, also, genau.
War bewusstlos.
Ja, aber danach hat er ihn doch noch getötet. Aber da ging es um was ganz anderes. Was wollte denn der Goliath von ihm? Was wollte denn der Goliath von ihm, David? Wollte er ihm mal die Hand schütteln? Ich wollte immer schon mal so einen coolen Hirtenjungen begrüßen. War's das? Wer war denn der Goliath?
Ein großer Mann. Ein Soldat?
Ja. Er war Soldat. Und was war sein Geschäft? Was macht man? Was machte der als Soldat?
Töten.
Genau. Und das hat ihm aber noch nicht gereicht. Ihm war es auch noch ganz wichtig, mit Worten zu töten, zu verspotten. Er hat alle Gegner verspottet und dann hat er noch was verspottet.
Den Gott Davids.
Genau, er hat auch über Gott sich lustig gemacht. Und nicht einmal, sondern dauernd. Und das war der Grund, warum Daniel gesagt hat, das kann nicht sein. Du kannst Gott nicht verspotten. Und das hat er dem Goliath auch gesagt. Der Goliath hat gesagt, was willst du hier von mir? Ich werde dich sofort in den Boden rammen. Und David hat nicht gesagt, pass mal auf, ich bin ein schlauer Hirte, ich zeig dir mal, wie es geht. Nein, er hat gesagt, ich komme zu dir im Namen Gottes. Du kannst den Gott nicht verspotten. Du kannst auch das Volk Gottes nicht verspotten, das geht nicht. So kam es zu dem Kampf. Der Salomo wollte nicht reich werden. Du hast es vorhin erzählt. Aber er wollte weise sein. Er wollte die Weisheit von Gott bekommen. Eines dieser Sätze, den Gott als allererstes nennt, heißt, Gott sagt zu dir, ich bin für dich da. Ich bin für dich. Ich für dich. Das ist das Lebensprinzip Gottes. Gott ist für dich. Er ist auf deiner Seite. Er ist für dich da. Und wenn du das aus der Konfirmandenzeit mitnimmst, dass Gott für dich da ist, hast du total viel mitgenommen. Und das steckt in jedem dieser Gebote. Du musst nicht lügen. Ich bin für dich da. Du kannst zur Wahrheit stehen. Auch wenn es dir Ärger macht, ich bin für dich da. Du kannst den Sonntag zu deinem Heil nutzen, denn ich bin für dich da. Ich bin für dich da. Das, was du brauchst, das ist nicht unbedingt chillen, abhängen, Musik hören, das Leben gut sein lassen, das darfst du auch. Aber verstehen, dass ich für dich da bin, das ist das Wesentliche. Und geh mit Gottes Namen achtsam um. Gebrauch ihn nicht in einer belanglosen Redewendung wie ach Gottchen. Oder auch Gott, oh Gott. Sei achtsam mit dem Namen. Und komm nicht auf die Idee, im Namen Gottes gar zu fluchen. Wenn du den Namen Gottes gebrauchen willst, dann segne im Namen Gottes. Wenn wir diese Verbindung halten, dann werden wir Menschen mit einem Rückgrat. Dann können wir Menschen sein, auf die andere sich verlassen können, weil wir berechenbar sind. Und du wirst, das ist das Versprechen Gottes, ein gutes Leben haben. Hat nicht der Pfarrer versprochen, hat Gott versprochen. Es lieben, gütig zu sein, haben wir vorhin kurz angesprochen, da müssen wir nicht nochmal drüber reden. Gut zu sein, so wie der Samariter zu dem Mann, der am Boden war, das ist für uns einfach wichtig zu bedenken. Wenn es so ist, dass wir selber in der Not sind, dann tut es uns gut, wenn jemand Gutes uns tut. Und so wollen wir uns verhalten. In Ehrfurcht vor Gott leben. Immer dran denken, ich bin nicht das Größte. Achte zuerst auf dich, kümmere dich um dich selbst. Sieh zu, dass du vorankommst. Sei der Größte, sei der Beste, sei der Schnellste. Das sind Worte, die hören wir in dieser Welt immer. Das kriegen wir immer gesagt. Du musst auf dich achten. Das sind die Worte. Achte auf Gott, sagt Gott. Und dann wirst du, wenn du in Ehrfurcht vor mir lebst, wirst du die richtigen Entscheidungen treffen. Eine Behauptung, und man muss sie ausprobieren. Aber das wirst du immer tun. Wenn du sagst, nö, kümmere ich mich nicht drum, ich will auf mich achten, probier's aus. Aber guck dir auch die Menschen an, die immer auf sich zuerst achten. Guck sie dir an. Und entscheide, ob das wirklich so eine tolle Idee ist. Guck dir ehrlich hin. So, und dieses Bild nehmt ihr mit, die im Kreis liegenden Gebote, die eigentlich Sätze der Stärke sind. Gute Sätze für dich im Leben. Dankeschön. Ihr dürft euch wieder setzen. singen wir das Lied Anker der Zeit. Jesus Christus, ich bitte dich für die Jugendlichen, die hier mitten unter uns sitzen. Ich bitte dich, dass du ihnen Mut machst, an deiner Hand durch ihr Leben zu gehen. Dass du ihnen Mut machst, dein Wort nicht als ein Gebot zu nehmen, das sie zu Sklaven macht und sie zwingt, halt dich daran, sondern es zu nehmen als etwas, was ihr Herz füllt, mit dem sie groß und stark werden können und dass sie leben können, nicht aus eigener Kraft, aber mit deiner Kraft, denn du bist für sie da. Und ja, es gilt nicht nur für die Konfis, es gilt für jeden von uns. Lass uns aufhören, dich als einen Gott zu sehen, der uns Befehle erteilt und wo man aufpassen muss, dass man nicht irgendeine Linie überschreitet, weil du dann zuschlägst, so bist du nicht. So warst du nie. Aber so machen Menschen das aus dir. Solche Vorstellungen entwickeln wir, warum auch immer. Du bist der Gott an unserer Seite, der uns vorausgeht, der uns an den satten, guten Tagen unseres Lebens genauso nahe ist wie an denen, wo uns selbst der beste Freund verlässt, da bleibst du da. Du bist da. Du bist da, wo Menschen mitten im Krieg stecken, wo sie nicht wissen, wie sie den morgigen Tag überleben sollen, wo sie in Angst und Not sind, wo sie unter Krankheit leiden, die ihnen die Luft abschnürt, wo sie der Schmerz überwältigt, weil jemand gestorben ist, den sie lieben und ohne den sie jetzt weiterleben müssen. Überall da bist du da. Du bist da und tröstest und zeigst neue Wege. Danke, dass du so bist, dass du der Vater bist, der darauf wartet, dass wir uns umdrehen und sagen, ey, bei dir habe ich es doch gut, ich will zurück zu dir, ich will bei dir sein. Der uns entgegenkommt und sagt, ja, du bist meine Tochter, du bist mein Sohn, ich will, dass du bei mir bist, du sollst in allen Ehren bei mir sein. Ich gebe uns jetzt einen kleinen Moment Zeit für ein stilles Gebet. Und jetzt lasst uns das Beten schließen mit den Worten des Vaterunser. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmt bitte nochmal Platz. Jetzt hören wir noch ein paar Mitteilungen.
Folgende Sachen sind noch der Gemeinde bekannt zu geben. Der Bibelkreis am Dienstag muss leider ausfallen. Und am Donnerstag um 15 Uhr trifft sich die Frauenhilfe in Breitscheid. Herzliche Einladung zu den Gottesdiensten am kommenden Sonntag um 9.30 Uhr in Breitscheid und um 11 Uhr in Medenbach, die Prädikant Alexander Bär mit uns feiern wird. Die Kollekte vom vergangenen Sonntag betrug 76 Euro für den Evangelischen Bund und 108,56 Euro für die eigene Gemeinde. Herzlichen Dank allen Spendern. Gott segne die Verwendung der Gaben und die Gebenden. Die heutige Kollekte erbitten wir für die Jugendmigrationsdienste der Diakonie Hessen. Die Jugendmigrationsdienste bieten Kindern und Jugendlichen mit Migrations- und Fluchtgeschichte Beratung und Unterstützung an. Sie zeigen Perspektiven auf und geben Orientierung. Durch Alltags- und Lebensweltorientierung Gruppenangebote erlernen junge Menschen Kompetenzen und Fähigkeiten, die sie für den Integrationsprozess in Deutschland benötigen, um in der Zukunft erfolgreich und ein selbstständiges Leben hier führen zu können. Was sonst noch abzukündigen ist, ist, dass Pfarrer Binek vom 18. bis 24. März Urlaub hat. Die Vertretung übernimmt in dieser Zeit Pfarrer Thomas Gessner aus Hörbach. Wir singen nun das letzte Lied.
Thank you.
Es ist das Geschenk, was Gott uns mitgibt, seinen Segen. Da können wir gar nichts für tun. Das ist etwas, was er uns schenkt. Und mit diesem Segen dürfen wir hineingehen in die vor uns liegende Woche und uns sicher sein, das, was er uns gesagt hat, ich bin für dich da, gilt. Bitte stehen wir auf. Herr, segne uns und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Hebe dein Angesicht auf uns und schenk uns Frieden. Amen.